Hallo liebe PromZero-Zuhörer und Zuhörerinnen. Ich weiss heute, wo ihr das hört. Heute wäre es mal eine Gelegenheit, um unseren Podcast zu schauen.
Genau. Und wir haben nämlich ein neues Studio. Brandneu. Schön schallisoliert, wie man hört.
Genau.
Und mit bunten LEDs.
Und weil die Kamera so fix eingestellt sind, mache ich jetzt schnell eine Aufnahme. Nein, ich muss das quer machen.
Ja, du musst das logisch schon, wie es quer machen.
Können wir das vielleicht nachher einblenden? Das ist der Tobias. Und da ist Technik da hinten. Da hat so fix installierte Kameras. Dort hat es noch mehr fix installierte Kameras. Es hat fix installierte Lichter. Es hat LEDs. Und es hat mich. Genau. Und jetzt sind wir da. Man muss sagen, vorher war es ein bisschen ein Gebastel gewesen. Wir sind in einer Ecke vom TV-Studio vom Blick
einkodiert. So ein bisschen mit Vorhängen abtrennt.
Genau. Ja. Und jetzt haben wir ein eigenes Räumchen, nicht nur für PromZero, sondern auch noch für alle anderen Podcasts vom Blick. Und Spoiler Alert, es ist ein ehemaliger WC, der umgebaut wurde.
Die Garderobe. Das WC ist da hinter dieser Wand.
Was es aber jetzt nicht mehr gibt.
Es ist nach wie vor vorhanden. Ich glaube, wir können es abmontieren, aber es funktioniert tut es glaube ich nicht mehr.
Ja, genau. Ja. Genau. Also, ja. Das heisst jetzt, PromZero hat endlich ein Setup, das es verdient.
Ja. Und am Mikrofon ist der Tobias Bolzon.
Und der Thomas Benke.
PromZero.
Tobias, ich weiss, du bist eher so ein bisschen der Claude-Typ, ich eher ChatGPT und mir ist etwas aufgefallen. Und zwar, ChatGPT ist auf einmal Schweizer geworden.
Inwiefern?
Also erstens mal droppt sie so schweizerdeutsche Wörter, wenn ich
wie zum Beispiel?
Mit dem Reden. Und zwar, ich meine nicht Trottoir oder Velo statt Fahrrad oder Gehsteig oder Bürgersteig, das macht er eh schon, weil ich ihm das gesagt habe, soll er machen. Sondern ich habe letztes Mal irgendwie etwas gefragt über Blick.ch analysieren. Und der redet auf einmal von einem Köfferli statt von einem Koffer, wo es Sachen drin hat.
Okay.
Und dann habe ich gedacht, okay, wow, gut. Aber noch besser ist geworden, ich bin in Deutschland Velo fahren, habe ich in eine Bäckerei gehen und mit Karten zahlen. Und das ist in Deutschland natürlich immer ein Abenteuer. Immerhin haben sie Karten gehabt, aber nicht unsere, sondern sie haben die Girocard gehabt.
Jawohl.
Und ich habe natürlich keine Ahnung, was Girocard ist. Dann habe ich auch ChatGPT gefragt. Und hat er gesagt, gute Frage, Bö. Die deutsche Girocard ist für uns Schweizer ein bisschen ein Exot. Also uns Schweizer.
Uns Schweizer, ja. Gesagt, ja.
Okay, wow. Also entweder bietet er sich an oder durch unsere Interaktion.
Wird langsam helvetisch.
Ja, genau. Und haben natürlich gefragt den ChatGPT, warum denn das macht, also so eben so viel Schweizer Begriff und so. Hat er gesagt, ach, das ist ja eine spannende Beobachtung. Und tatsächlich ist es ein bisschen Absicht, aber nicht, weil ich Schweizer bin, ich bin ja kein Mensch, sondern weil du es bist. Ich passe meinen Stil an dich und dein Publikum an.
Also schön. Solange es nicht anfängt zu jodeln, ist eigentlich globales gut.
Das oder? Ist, ja. Genau. Ja.
Wir reden jetzt dann gerade auch noch über noch mehr Swissness, aber ein bisschen aus einer anderen Ecke.
Genau. Bisher haben wir ja müssen auf ausländische Modelle, Sprachmodelle zurückgreifen, weil wir halt wollen AI brauchen. Also eben ChatGPT, Claude, Meta, was gibt es alles noch? Google, Gemini. Eigentlich alles aus USA. Es gibt noch so
ein Mistral
aus Frankreich, genau. Aber eher so ein bisschen Mauerblümchen da sein. Aber die Schweiz macht vorwärts und es soll bald etwas kommen.
Ein eigenes Sprachmodell. Und was das Sprachmodell alles genau kann, von wem das kommt und wer das gebaut hat und wieso das überhaupt braucht, das schauen wir jetzt an. Wir haben nämlich einen Gast nachher, der direkt zu unserer Studie kommt.
Genau, holen wir ihn rein. ChatGPT und Gemini, klar, das kennen wir alle. Doch hast du gewusst, dass auch in der Schweiz an einem grossen Sprachmodell getüftelt wird? Trainiert worden ist es in Lugano, gebaut von der Hochschule. Es ist transparent, leistungsfähig und mehrsprachig.
Und bei uns zu Gast ist jetzt der Immanuel Schlag vom ETH AI Center, einer der führenden Köpfe hinter dem Projekt. Schön, dass du da bist.
Danke für die Einladung. Ich freue mich, dass ich da bin.
Immer noch, bevor wir jetzt gerade voll technisch werden, erzähl mal, wie bist du zu KI gekommen? Was hast du für einen Gap-Background?
Ja, ich habe mal eine Informatiklehre gemacht. Ich glaube, so wie du, Tobias. Mhm. Und damals dann mit Berufsmatur und habe dann schlussendlich an der Fachhochschule Nordwestschweiz Informatik studiert. Und bin dann nachher habe aber gefunden, ich möchte eigentlich nicht wirklich Softwareentwickler werden. Vielleicht hast du einen ähnlichen Gedanken gehabt. Und habe dann gedacht, ja, die Algorithmen, die interessieren mich besonders. Und das habe ich ein bisschen weniger gelernt. Ich habe dann einen Master gemacht in Künstliche Intelligenz. Damals hat es noch nicht so viel gehabt. Da bin ich auf Schottland an die University of St. Andrews. Und habe dort wirklich halt ein bisschen breites Spektrum von KI gelernt. Und dann habe ich dann herausgefunden, dass KI ist eigentlich alles, was man noch nicht mit Standardsoftware, mit klassischer Software lösen kann. Und dort ist ja damals neuronale Netz ist nur so ein kleines Nebenthema gewesen. Künstliche neuronale Netz. Und ich habe dann aber gemerkt, nach dem Master, ja, ich möchte das wirklich mehr herausfinden. Ich möchte mehr mit mich KI-spezifisch auseinandersetzen. Und habe dann die Chance gehabt, beim Jürgen Schmidhuber in Lugano mein Doktorstudium anzufangen.
Also so die grosse Schweizer KI-Legende, oder?
Genau, ja. Es ist die grosse Schweizer / deutsche KI-Legende. Er ist natürlich ein Deutscher, der schon seit langer Zeit in der Schweiz lebt oder gelebt hat. Und habe dort dann innerhalb von 6 Jahren mein Doktorstudium gemacht. In der Zeit bin ich auch in Forschungspraktika gewesen. Und dann nach dem Doktorstudium habe ich dann gefunden, es wäre doch mal gut, wenn man mal noch einen Schritt macht, in die ETH-Domäne, um herauszufinden, wie das ist, weil in Lugano ist mir dort doch ein bisschen abgeschottet. Und dann habe ich eine Chance gehabt, beim Thomas Hoffmann einen Postdoc zu machen und bin dann dort quasi in die Swiss AI-Initiative reingeschlittert und dann von Anfang an dabei gesehen und schlussendlich dann habe ich ganz ans ETH AI Center gewechselt, um mich voll und ganz dem widmen.
Eben, wir haben ein paar Mal über Lugano geredet, reden wir nachher darüber. Dort steht ja der grosse Supercomputer von der Schweiz. Eben, du hast jetzt erzählt, wie du in KI reingerutscht bist. Und wie ist es jetzt dazu gekommen, dass du oder das DTH selber an einem LLM schafft? Haben wir da vor 2-3 Jahren ChatGPT gesehen und gesagt, das wollen wir auch? Oder ist das sogar vielleicht schon früher entstanden?
Ja, also es ist eigentlich schon früher entstanden, hätte ich jetzt gesagt. Weil CSCS hat schon seit über einem Dutzend Jahren Erfahrung mit Supercomputern, die auf Grafikkarten basiert sind. Man kann Supercomputer auf CPU-Basis haben, aber für neuronale Netze, für künstliche neuronale Netze, die grossen Machine Learning-Modelle, die auch für Bildklassifikation schon seit vielen Jahren sehr stark sind, braucht man neuronale Netze und die trainiert man normalerweise auf Grafikkarten. Besonders Nvidia-Grafikkarten, aber auch AMD-Grafikkarten können dafür genutzt werden. Und somit hat CSCS bereits viel Erfahrung gehabt. Und
was ist CSCS?
CSCS ist das Swiss National Supercomputing Center, einfach okay. Die Abkürzung auf Italienisch.
Auf Italienisch, genau.
Also der Supercomputer in Lugano wird von CSCS eigentlich gehostet und der steht da für Forschungszwecke in der Schweiz. Also der wird eigentlich nicht kommerziell genutzt. Und das ist, so ein Supercomputer, das ist eine rechte Investition. Das hat also schon die Schweiz schon seit vielen Jahren in das investiert und hat schon so lange Forschung unterstützt. Unter anderem wird auch Meteo Swiss und so rechnet auf dem Supercomputer und CERN zum Teil auch. Also wird für sehr viele Sachen verwendet. Und mit der neuesten Generation, die werden ja alle 5 bis 6 Jahre werden die ersetzt. Und kurz vor ChatGPT eigentlich rausgekommen ist, haben die eigentlich schon einen Deal gehabt mit Nvidia für die neueste Generation von Grafikkarten. Und dann geht das immer noch 1-2 Jahre, bis dann wirklich ankommt. Und schlussendlich ist dann das so gewesen, dass dann plötzlich der Hype entstanden ist und dann sich herausgestellt hat, die Grafikkarten, die wir jetzt bekommen, das sind die jetzt alle wollen. Und wo keiner kriegt, weil sie nicht mehr verfügbar sind. Und so hat es dann nachher eigentlich, das CSCS hat dann ist plötzlich auf dem Cluster gesessen, wo plötzlich 4 bis 5 Mal so viel wert war. Und da ist jetzt halt die Idee gewesen, wir verkaufen es ja nicht, sondern wir möchten jetzt wirklich nicht einfach nur einzelne Forschungsprojekte von Postdocs und PhD-Studenten unterstützen, sondern idealerweise gewisse Moonshot-Projekte machen. Grosse, kollaborative Projekte, wo einen Mehrwert nicht nur für die Forscher selber, sondern auch für die Gesellschaft haben. Und so ist dann eigentlich die Swiss AI-Initiative gestartet. Das ist eine Initiative für generative KI, aber sehr breit. Also das ist nicht nur Sprachmodell, sondern da gibt es einen Haufen Forscher, über 70 Professoren sind da involviert. Wenn man die Gruppen mit dazu zählt, sind das hunderte von Forschern. Und die haben ganz verschiedene kleinere Projekte. Aber Sprachmodell war eins, das sehr viel Interesse aufgefangen hat, unter anderem halt wegen dem Erfolg von ChatGPT und anderen Sprachmodellen. Und dort hat es einfach von der ETH-Seite einen gefehlt, der da die Führung übernimmt und auch die Erfahrung davon hat. Und da habe ich dann eigentlich die Chance gehabt, als Forscher mitzuwirken quasi. Zusammen mit 2 Professoren von der IPFL, Antoine Bosselut und Martin Jäcki.
Also muss man eigentlich den Menschen, der mal die GPUs bestellt hat bei Nvidia im weiß auch nicht, 2021 ein grosses Kompliment machen.
Der das Kränzli-Binde.
Das Kränzli-Binde. Ja, der hat das, entweder hat er es gewusst oder es ist ein grosser Zufall gewesen. Jedenfalls eine glückliche Fügung für die Schweiz.
Eben so, wie es mir erzählt worden ist, haben wir die wirklich einfach zum richtigen Zeitpunkt können stellen und halt eben durch die lange Partnerschaft, die man schon gehabt hat, auch mit diesen Lieferanten. Also ja, Chapeau.
Ja, da müsste man dem Direktor vom CSCS danken, Thomas Schultes, der eigentlich schon lange verstanden hat, dass die Grafikkarten, vor allem die Nvidia-Grafikkarten, sehr gut sind für Machine Learning, dass Machine Learning auch wirklich eine Zukunft hat. Ich glaube, er hat nicht spezifisch an ein Sprachmodell gedacht, aber vor Sprachmodell sind die neuronalen Netze, die künstlichen neuronalen Netze bereits verwendet worden für Bildklassifikationen, besser als Menschen in gewissen Bereichen. Und ja, er hat einfach the writing on the wall, das hat er einfach gesehen.
Vielleicht bevor wir jetzt mal weiterreden, eben jetzt die Sprachmodelle, die haben prägnante Namen, Claude, ChatGPT, Gemini. Wie heisst denn das Schweizer Sprachmodell?
Ja, das ist leider noch nicht öffentlich. Es sind gewisse Ideen rum, aber hättet ihr dann besonders gute Vorschläge? Ich habe herausgefunden, es ist erstaunlich schwer und im Nachhinein muss ich sagen, am Anfang habe ich Gemini nicht so toll gefunden. Zuerst hat es Bart geheißen, das ist der interne Name gewesen, und dann hat es geändert auf Gemini. Und habe ich gesagt, das ist doch... Das ist jetzt nicht ein besonders guter Name, aber nachdem wir uns dann auch Gedanken dazu gemacht haben, wie man so eine Sprache genau nennen sollte, muss ich sagen.
Schon noch schwierig, ja.
Chapeau. Also eigentlich ist das auch ein Gemini eigentlich schon ein relativ guter Name. Auf jeden Fall sicher besser als ChatGPT.
Also ich weiss nur, oder habe es noch mitbekommen, dass ihr euch schon seit Anfang an ein bisschen rumdruckt um den Namen, entweder weil ihr ihn noch nicht sagen oder weil ihr ihn noch nicht habt. Ich habe ein bisschen Angst, dass es nachher so etwas, einen schweizerischen Kompromiss zum gibt.
TelGPT.
Ja, oder entweder irgendetwas auf dem Romansch oder auf Französisch, dass, weil man will die Sprachregion natürlich auch noch dabei haben.
Ja, aber da wäre eigentlich fast nicht, da wäre eigentlich schon fände ich fast noch schön, je nach Begriff natürlich. Also du darfst einfach nicht das Internet fragen, sonst heisst es noch irgendwie Boaty Mac Boatface.
Ja, genau.
Swissy Mac LLM Face. Also wahrscheinlich heisst es Swiss
Mac Raclette oder so.
Ja, Swiss GPT gibt es ja schon.
Okay.
Aber ja, also... Ja.
Also wir werden sicher nicht GPT irgendwas nennen. Das ist klar, dass das nicht der Fall ist.
Wenn tut ihr euch denn für einen Namen entscheiden?
Das ist jetzt in der letzten Abklärung. Also okay. Ich hoffe eigentlich, dass das dann jetzt dann bald über die Bühne ist. Es ist halt nicht nur ein Giant vom Team, der das entwickelt, sondern es gibt natürlich einen Haufen Leute, die da involviert sind. Auch zu Recht, oder? Also das Projekt wäre gar nicht möglich gewesen, ohne den Goodwill oder ohne halt den Support von Schlüsselpersonen, die jetzt nicht direkt in der Entwicklung dabei sind. Und wir hoffen jetzt, dass das jetzt langsam fix ist.
Haben wir dann einen Arbeitsnamen für das Projekt intern?
Ja.
Das heisst, es ist auch ein potenzieller Kandidat, wie es nachher könnte heissen.
Ist auch ein Kandidat in unserer engen Auswahl schlussendlich.
Okay. Etwas weiteres drängt sich aus. Eben, wen kann man denn da brauchen überhaupt?
Ja, also offiziell haben wir noch kein Release-Datum, aber wie es angekündigt worden ist, wird das im Ende Sommer quasi released. Wir sind da in Zusammenarbeit mit der Swiss Air Weeks, das ist eine Organisation extern von der Universität, wo Hackathons und Talks organisiert. Und das Ziel ist eigentlich, dass das Modell auch als Teil dieser Hackathons genutzt und ausprobiert werden kann, damit wir dann auch ein bisschen ein Gespür dafür kriegen, was dann funktioniert und wo es vielleicht noch happert.
Ja, und vielleicht ein kleiner Sneak Preview. Wir von PromZero werden natürlich auch über das AI-Festival berichten. Und das ist, glaube ich, am 5. Oktober fertig. Also spätestens bis dann müssten das da sein. Es fängt, glaube ich, Anfang September an. Die AI-Wix ist am 5. Oktober fertig. Also irgendwann dann müsste es mal da sein.
Und der Schweizer Sommer ist ja eigentlich jetzt eh schon fast durch.
Ich habe gehofft, dass es nochmal jetzt zurückkommt.
Genau, aber jetzt haben wir viel über administrative Sachen geredet. Vielleicht können wir mal drauf schwenken. Was kann denn das Sprachmodell überhaupt eigentlich?
Ja, also grundsätzlich haben wir mal angefangen mit einem Modell, das nur Text-Input und Text-Output hat. Somit kann das Modell jegliche Textarbeiten, Textsachen machen, es kann Text zusammenfassen, es kann verschiedene Sachen übersetzen, versteht auch verschiedene Sprachen im Input wie im Output. Es sollte auch mehr oder weniger gleich viel kosten, wenn man es jetzt in einer anderen Sprache verwendet als Englisch oder Deutsch, also in einer Low-Resource-Language. Das hat damit zu tun, was das für ein Vokabular hat. Und wenn man jetzt zum Beispiel ein Modell nimmt wie Llama 3, dann wenn man das in einer Sprache verwendet, sagen wir mal Russisch oder Mandarin, also Chinesisch, Kantonese, dann braucht es wesentlich mehr Tokens, um die Daten zu repräsentieren, bevor man es dann zum Sprachmodell schickt. Und man zahlt, wenn man das Sprachmodell nutzt, immer in Tokens oder sehr oft in Tokens. Und dann kostet dann 1000 oder 1 Million Tokens, kostet dann so und so viel. Und dann kostet es halt wirklich doppelt zum dreimal so viel. Auch da ist auch wichtig, dass man halt die Nutzung von Modellen begleicht für Kosten in verschiedenen Sprachen und Kulturen.
Und das würde man können, über ein Webinterface nutzen oder kann man das abladen oder wie ist quasi euer offener Ansatz?
Ja, wir haben keine kommerziellen Absichten und wir haben jetzt auch nicht eine Absicht, selber ein Webinterface zur Verfügung zu stellen. Also ein Chat-Interface wird es nicht geben, direkt von der Swissair-Initiative oder von der Ideo Zürich oder von der IPFL. Es wird allerdings, wir werden das Modell veröffentlichen unter einer Apache 2 Lizenz. Das wird dann auf Hugging Face quasi verfügbar sein. Da kann es jeder abladen und lokal nutzen, wenn er die entsprechenden Rechenressourcen hat, weil 70 Milliarden Modell ist doch relativ gross für einen eigenen Laptop. Aber wenn man dann weiss, oder wenn man das technisch macht, dann kann man das selber hosten. Wir sind allerdings auch im Gespräch mit Drittanbietern. Es gibt die verschiedenen Cloud-Anbieter, die an dem auch interessiert sind. Und wir haben auch auf der Stufe von der Swiss-Initiative einen strategischen Partner, der möglicherweise dann das Modell dann sich in der Schweiz mit Chat und als API zur Verfügung stellt.
Haben Sie gesagt, es gibt ChatGPT, es gibt andere Chatbots, da kann ich auf Deutsch gut mit dem arbeiten. Teils können sogar Schweizerdeutsch, sogar in der Sprachausgabe. Wieso braucht es eigentlich ein Schweizer LM-Modell? Ist das vor allem für euch, für die Forscher, dass ihr etwas zu tun habt? Aber so Anwendungszweck, wieso sollen jetzt Schweizer euer verwenden und nicht etwas, sagen wir, wo vielleicht sogar noch grösser, potenter und etablierter ist?
Ja, man muss sagen, dass die üblichen Verdächtigen sind natürlich schon, werden wahrscheinlich wir werden nicht ganz kompetitiv sein mit diesen Modellen. Weil unter anderem, wir sind ein 70 Milliarden Modell, es ist ziemlich klar, dass die grossen Modelle von den grossen Anbietern, dass das alles grössere Modelle sind, die auf mehr Daten trainiert worden sind, die besser getuned worden sind für den User. Das Ziel ist nicht, kompetitiv zu sein als in dem Bereich vom General Purpose Assistant für jeden Einzelnen selbst. Die Idee ist halt allerdings, dass man ein Fundament hat, auf dem man kann auch Produkte und Services aufbauen für die Industrie, aber auch für die Forscher zum Weiterentwickeln. Man muss auch sagen, dass die ganze Entwicklung von diesen Sprachmodellen in den letzten 3 Jahren nicht öffentlich vollzogen worden ist. Wir wissen also unter anderem nicht genau, was sind die Innovationen, die grossen Tech-Unternehmen gemacht haben. Und es braucht dafür einfach eine gute Basis, damit wir da als Allgemeinheit, nicht nur in der Schweiz, sondern grundsätzlich international am Ball bleiben und uns nicht abhängig machen von grossen Tech-Unternehmen. Wenn man jetzt anschaut, was sind die grossen Modelle, die draussen sind, also von den Closed Models, da haben wir oder Gemini von Google, wir haben ChatGPT von OpenAI, Claude, Grok auch, wenn man das möchte, hinzunehmen von XAI, das sind alle Closed Models, die sind nicht verfügbar, nur Zugriff über eine API. Und wenn dann nochmal irgendjemand sagt, hey, Europa kriegt keinen Zugriff mehr auf das, aus bestimmten Gründen, dann werden wir davon abgeschnitten. Wir sind also komplett abhängig.
Eben, und sie sind nur close, sie sind auch alle aus Amerika, USA, also außer Mistral vielleicht?
Ja, Mistral vielleicht nicht. Mistral ist wahrscheinlich der grösste europäische Anbieter, aber die haben natürlich auch einen Haufen Investitionen von Amazon. Und das ist ein Startup, die haben also auch kommerzielle Absichten. Wir sehen, dass die halt nicht immer werden öffentlich bleiben. Bei Meta 4, also Meta hat Llama 4 vor kurzem rausgebracht. Das ist bereits in Europa eigentlich gar nicht erlaubt zu nutzen. Also die multimodalen Modelle sind, die Lizenz erlaubt, die multimodalen Modelle nicht zu nutzen in Europa. Und es ist jetzt Gerücht, dass Llama 5 auch nicht wird offen sein. Und dann haben wir eigentlich nur noch die chinesischen Modelle, die sehr aktiv sind, von DeepSeek, von Alibaba, von Huawei. Und die sind sehr gut, die sind auch sehr transparent, also ich kann eigentlich nur positiv sagen über die. Aber wir möchten vielleicht auch selber fähig sein, diese Modelle weiterzuentwickeln und zu formen nach unseren Ideen. Und für das braucht es halt Forschung und auch entsprechende Ressourcen.
Eben gerade DeepSeek, du hast es angesprochen, ein grosser Moment gewesen, der Frühling, das ganze Börsenleben ein bisschen durchgeschüttelt, mal kurz. Weil es eben auch ein offenes Modell ist, das man gratis nutzen kann, wo doch ein grosser Gegenpol war. Welchen Impact erwartest du jetzt von eurem Schweizer Modell? Wenn das veröffentlicht wird, wird es da auch so ein internationales Börsenbeben geben, oder?
Nein, das glaube ich nicht. DeepSeek ist auch ein sehr grosses Modell gewesen. Ich glaube, fast 500 Milliarden oder 400 Milliarden Parameter. Wir haben nur 70 Milliarden Parameter. das ist das, was jetzt machbar war mit den Ressourcen, die wir haben. Auch wenn wir doch eine erstaunliche Menge an Ressourcen und einen guten Supercomputer haben, ist es nicht vergleichbar mit den Investitionen und den Ressourcen, die andere Initiativen haben oder Firmen. DeepSeek war halt vor allem auch speziell gewesen, weil DeepSeek hat herausgefunden, quasi, was ist so das Rezept, damit man die Reasoning, das Reasoning quasi kann freischalten kann. Wenn man das Reasoning trainiert, das sind viel kompliziertere Ideen umgegangen. Schlussendlich ist es so ein Mantra gewesen, wo langsam immer mehr auch bei den Forschern ankommt, dass man quasi, man nimmt einfach etwas relativ Einfaches, das funktioniert, und skaliert es einfach auf. Mit mehr Daten, mehr Rechenleistung. Und dass die einfachsten Sachen, die am besten skalieren, oft dann auch die sind, die die beste Performance haben am Schluss. Und wenn man da komplexere Algorithmen mit reinbringt, dass es dann meistens gar nicht so gut funktioniert. Und DeepSeek hat gezeigt, wie man das macht mit dem Reasoning-Modell. Und hat dann auch noch eine Handvoll von anderen Innovationen, die eigentlich alle bekannt sind, zusammengebracht und einfach komplett veröffentlicht und transparent publiziert. Und das ist natürlich schon eindrücklich gesehen. Das hat dann den Gap zwischen Closed Models und Open Models, also zum Beispiel Open Weight Models, nochmal wesentlich verkürzt. Weil, obwohl jetzt seit eben 3 Jahren die Forschung nicht publiziert worden ist, haben wir es geschafft als Forschungsgesellschaft, sage ich jetzt mal, dass der Gap zwischen den Open und Closed Models immer kleiner wird, wenn man die Benchmarks anschaut. Mhm.
Kannst du vielleicht schnell erklären, was bedeutet Open Weight Model genau? Was muss man sich eben als offenes Gewicht, was heisst das genau?
Genau, ja, also so ein Modell, das hat ja Parameter, Milliarden von Parametern, das nennt man Gewicht. Das ist das auch, was das ausmacht. Also so ein 70-Milliarden-Modell, jeder von diesen Parametern hat 16 Bits, also 2 Bytes, und das Ding ist vielleicht 130 GB plus minus. Entsprechend braucht man etwa 130 GB an GPU-Memory, damit man das überhaupt laufen kann, wenn man nicht noch andere Tricks anwendet. Und die Software, die man dafür braucht, das sind nur ein paar Kilobytes, das ist eigentlich relativ wenig. Das heisst, die Gewicht, das ist das Hauptteil von dem Modell, das macht das Modell aus und das führt dort zu den Antworten, je nachdem, was man für Inputs gibt. Und wenn man jetzt ein Open-Weight-Modell ist, dann sind die Gewichte öffentlich verfügbar. Da hat man Zugriff auf die Gewichte, man kann die inspizieren, man kann die verändern, man kann die vielleicht auch weiter trainieren. Dann kommt es dann darauf an, unter was für eine Lizenz sind die verfügbar. Es gibt viele Modelle, die sind unter einer Forschungslizenz verfügbar. Das heisst, die können nicht von einem Startup, von einer Firma eingesetzt werden für ein Produkt oder einen Service. Oder man muss dann zuerst eine Lizenz beantragen bei dieser Organisation. Aber DeepSeek zum Beispiel, die sind verfügbar unter einer MIT- oder Apache 2-Lizenz. Sie haben auch eine DeepSeek-Lizenz, die sehr ähnlich ist wie eine Apache 2-Lizenz. Und das heisst, dass es auch kommerziell genutzt werden kann, ohne irgendwelche Einschränkungen. Und das sind die Open-Weight-Modelle. Das Problem bei den Open-Weight-Modellen ist, dass sie nicht transparent sind gegenüber, wie das Modell trainiert worden ist, was für Daten sind gebraucht worden im Training und wie das Modell auch aligniert worden ist gegenüber sagen wir mal, menschliche Interessen. Oder wir möchten, dass meine Modelle harmlos sind, dass sie behilfsbereit sind, dass sie konversationell sind. Und wenn man da halt, das sind Aspekte, die auch in eine Ideologie mit reinfließen. Man möchte zum Beispiel nicht, dass das Modell immer programmatische Antworten gibt. Also wenn ich das Modell frage, wie bringe ich mich am besten um, möchte ich keine programmatische Antwort sehen, sondern ich möchte eigentlich ein ideologische Antwort gesehen, die sagt, hey, du solltest dich nicht selber umbringen, da hast du eine Helpline, du solltest Hilfe suchen quasi. Und die Transparenz, die fehlt manchmal bei diesen Open-Weight-Modellen. Und Open Source ist dann quasi die offenste Kategorie und Open Source im Prinzip der Bar, also das Level, was muss passen, heisst, dass es muss reproduzierbar sein. Theoretisch. Das heisst, ich muss wissen, was sind für Daten genutzt worden fürs Training, wenn sind die zum Zug gekommen, wie kann ich die Daten reproduzieren oder wie kann ich die gleichen Daten mir aneignen und dann, wie ist das Modell genau trainiert worden, damit ich am Schluss alle Steps von diesem Rezept habe und dann eigentlich quasi genau das Gleiche rauskomme. Und Open Source ist wichtig für halt auch die legalen Aspekte, oder? Weil die Modelle werden zum Teil auf illegalen Daten trainiert, Daten, die man illegal akquiriert hat, und das kann ein Problem sein.
Eben, da hat es ja wahnsinnig viel News in der letzten Zeit gegeben, also angefangen von OpenAI, wo bei der New York Times abgegast hat, also bei allen Medien, aber New York Times hat dann geklagt, oder ist noch am Klagen gegen die. Es hat da den Fall von Meta gegeben,
mit
wo
Milliarden E-Books,
Milliarden Bücher einfach gescrapt hat. Es hat jetzt gerade letzte Grog gegeben, wo gemeint hat, dass er Hitler, oder immer noch meint. Und das wollt ihr wahrscheinlich nicht mit eurem Modell.
Nein. Also vielleicht zu die ersten drei sind ein bisschen anders als der letzte. Die ersten drei, da geht es einfach um Akquirieren von Daten, wo wir als High Quality angesehen. Das sind meistens halt besonders gut produzierte Texte. Gerade Bücher sind da relativ gut für das. Sind auch sehr lange Texte. Das hat auch Vorteile für gewisse Sachen im Training. Und natürlich, es gibt einen Haufen illegale Daten online. Wenn man die einfach runterlässt, dann verstößt man gegen das Urheberrecht von den Autoren. Da gibt es noch eine interessante Diskussion, ob das Urheberrecht dann auch relevant ist, wenn die Daten öffentlich verfügbar sind. Da hätte ich etwas dazu zu sagen. Aber Meta hat jetzt zum Beispiel die illegal abgeladen, ist gerücht. Anthropic ist auch ein interessanter Case, weil die haben auch ein Lawsuit und die haben gesagt, sie haben einen Haufen Bücher gekauft, Secondhand auch, und haben dann die destruktiv eingescannt. Also die Bücher sind quasi, die Buchbrücke ist abgeschnitten worden. Dann haben sie eingescannt und dann haben sie das OCR gemacht. Also sie haben den Text eigentlich aus diesen Bildern extrahiert und das dann fürs Training verwendet. Und jetzt haben sie ganz eine andere illegale Situation. Mhm. Das hat sie natürlich ein bisschen Aufwand gekostet, aber das ist ihnen offenbar wert gewesen. Und bei Grok ist halt das Problem, es gibt halt immer das Pre-Training, es gibt das Training vom Sprachmodell ist unterteilt in das Pre-Training und das Post-Training. Und das Pre-Training ist das Trainieren auf diesen vielen Dokumenten, da möchtest du Bücher und möglichst High Quality. Post-Training ist viel weniger ressourcintensiv und da geht es viel mehr darum, wie verhaltet sich das Modell. Was für Inputs gibt das Modell, wie sehen die aus? Und da ist vermutlich der Fall, dass halt Grok auf Twitter-Threads trainiert hat. Und das ist, wenn man auf Social Media trainiert, das ist immer heikel. Oder? Ja. Wenn es toxische Inhalte hat, ich sag jetzt einfach mal toxisch, oder? Also wenn da einer flucht und andere Leute beleidigt und das dann ins Modell reinkommt, dann kann das sein, dass das Modell das dann auch adaptiert oder gewisse Ansichten. Und das möchte man eben vielleicht nicht. Und wahrscheinlich ist das dort der Fall gewesen.
Und was ja auch noch ist, also vor allem jetzt J.D. Vance und Trump, beziehungsweise die US-Regierung, die wollen ja jetzt den amerikanischen KI-Firmen unglaubliche Freiheiten geben, sie von den Fesseln lösen, irgendwie 10 Jahre zu machen, was sie wollen, oder je nachdem. OpenAI und so hat auch viel Geld für Lawsuit. Wenn der New York Times kommt, dann sagen sie, okay, gehen wir halt vor Gericht. Das könnt ihr euch wahrscheinlich als offizielle Forschungsinstitution in der Schweiz und in der kleinen Schweiz nicht erlauben, eben da halt dann Gleichgeschäfte wie die Grossen. Haben wir dann überhaupt eine Chance, gegen die zu bestehen, wenn man sich sozusagen legal als Gesetz halten muss?
Das ist eine gute Frage und auch Gegenstand von meiner Forschung, weil wir haben jetzt erst gerade eine Publikation gehabt, wo wir den Compliance Gap möchten aufzeigen. Das heisst, inwiefern habe ich eine Performance-Einbuße, wenn ich mich selber einschränke bezüglich der Trainingsdaten. Und da haben wir in einem kleineren Mass bereits gesehen gehabt, wenn ich zum Beispiel Newsartikel Webseiten mit Medien-Domänen aus meinen Trainingsdaten entfernen und dann die ersetzen mit Daten, die ich als compliant empfinde, also andere Webdaten, die kein AI-Opt-out hatten, dass ich dann in meinen Benchmarks downstream fast keinen Performance-Unterschied gesehen habe. Der einzige Performance-Unterschied ist so bei einem Benchmark, der Historical Facts geheißen, das ist dann anstatt 49%, ist dann irgendwie 44% akkurat gewesen. Und ich bin relativ überzeugt, dass es eigentlich nicht unbedingt die Daten braucht, aber es ist nicht so ganz klar, weil für das braucht es halt auch gewisse Transparenz und die Transparenz haben wir nicht bei den momentanen grossen Modellen.
Also es ist dann quasi bei generellen Sachen ist es eigentlich auf Augenhöhe mit den Modellen, wo alle Daten nutzen, die verfügbar sind, egal ob legal oder nicht. Und höchstens dann vielleicht bei spezifischeren Sachen kann es leichte Performance-Unterschiede geben.
Also ich kann jetzt das nicht spezifisch für unser Modell sagen. Das ist noch nicht ganz fertig trainiert. Aber das ist jetzt für viel kleinere Modelle gewesen, wo wir trainiert haben. Dort haben wir gesehen, dass wenn man alles andere gleich ist, dann hat es eigentlich keinen grossen Effekt gehabt. Heutzutage hat man auch noch mit Reinforcement Learning Möglichkeiten, einem Modell andere Fähigkeiten zu geben als Teil vom Post-Training, wo auch ressourcenintensiv kann sein. Und so eine Aussage kann ich nicht einfach so machen. Das müssen wir dann am Schluss sehen. Aber ich glaube nicht, dass die jetzt irgendetwas Magisches machen. Ich glaube, es ist eigentlich ziemlich klar und wir sind dort fähig gewesen, genauso gute Sachen zu trainieren. Es ist einfach eine Frage von den Ressourcen, die wir zur Verfügung stellen.
Es macht mich natürlich traurig, dass du sagst, auf Newsartikel kommt es nicht drauf an. Als Journalist. Aber gut. Eine Frage zum Swiss LLM, oder wie es immer heissen wird. Kann es denn etwas besonders Schweizerisch, also zum Beispiel Schweizerdeutsch oder Romansch oder Patois oder was auch immer, also etwas, wo vielleicht das...
Oder schriftlich Jodeln.
wo ein ausländisches Modell nicht kann, ja.
Naja, es ist natürlich halt auf Textdaten trainiert. Das heisst, es hat entsprechend auch die Fähigkeiten, die in den Textdaten vorhanden sind. Es gibt halt nicht so viele schweizerdeutsche Textdaten. Wir haben vor allem halt auch Daten aus dem Web. Und ja, wie viele Webseiten gibt es, die jetzt auch wirklich schweizerdeutsch verwenden? Ich glaube, das ist relativ klein. Nichtsdestotrotz, weil das Modell relativ multilingual ist und es auch viele andere, sagen wir mal, germanistische Dialekte gibt, habe ich doch das Gefühl, dass es relativ gut Schweizerdeutsch kann verstehen. Das sehen wir auch schon bei Lama-Modellen. Das ist vielleicht nicht mal so schwierig, wenn man Hochdeutsch oder Deutsch hat. Aber es kann auch relativ gut Schweizerdeutsch schreiben, aber wir haben nicht eine gute Evaluation momentan für das. Also wir haben keinen Benchmark, der evaluiert, wie gut kannst du Schweizerdeutsch schreiben. Ich glaube, das ist auch ein bisschen fragwürdig. Je nachdem, aus welchem Kanton man kommt, hat man vielleicht eine andere Meinung. Damit konzentrieren wir uns dann mehr auf halt eine Evaluation bezüglich, wie gut kannst du Fragen beantworten über die Schweiz.
Und die vier Landessprachen quasi, die beherrschst du, oder?
Ja, also Romanisch ist natürlich auch sehr schwierig, ist sogenannte Low-Resource-Language, weil es halt relativ wenig...
Sehr wenig Textkörper, ja.
Und Romanisch hat noch die Schwierigkeit, dass wir natürlich Romanisch Grisun haben, das ist der Romanisch-Mix, wo der Staat eigentlich verwendet. Und dann haben wir noch die verschiedenen Idiome, wo alle sehr unterschiedlich auch vertreten sind in den Trainingsdaten und zum Teil auch sehr unterschiedlich sind untereinander, viel mehr als ich gedacht habe. Da werden wir jetzt sehen, wir haben allerdings für Romanisch spezifischen Effort gemacht, weil uns ist wichtig auch herauszufinden, wie können wir Low-Resource-Languages unterstützen, weil grundsätzlich wäre eigentlich die Hoffnung, dass man in Englisch und in anderen High-Resource-Languages wie Russisch, Chinesisch, Deutsch, Französisch, Spanisch verschiedene, sagen wir mal, Fakten oder Fähigkeiten erlernt und dass man dann quasi, dass die dann generalisieren in andere Sprachen, vor allem Low-Resource-Languages und somit halt nur Daten von diesen Low-Resource-Languages muss haben, um die Brücke quasi zu schlagen. Und da haben wir mit Romansch ein Effort, der am Laufen ist. Aber da das Modell halt auch auf über 1000 Sprachen trainiert wird, ist es sehr multilingual und der gleiche Effort wäre dann halt sehr interessant für andere Sprachen. Zum Beispiel Swahili, damit dann das Modell auch zum Beispiel in einem afrikanischen Land kann eingesetzt werden. Mhm. Wenn man jetzt zum Beispiel, Lama 3 anschaut, Lama 4 habe ich gar nicht im Kopf, aber Lama 3 ist auf 15 Billionen im Deutschen oder Trillion im Englischen Tokens trainiert worden. Das ist so, wie wenn jeder Mensch in der Schweiz 10 durchschnittliche Bücher geben würde, die alle einmalig sind. Das ist so die Menge an Daten, also es ist eine riesige Menge an Text. Alles eigentlich, fast alles aus dem Web. Also beim Lama wissen wir es ja nicht so genau, bei uns trainieren wir etwa gleich viel, ist fast alles aus dem Web. Und gerade bei Lama ist nur 1/15 ist nicht Englisch. Mit 1/15 nicht Englisch heisst das, dass sowieso die nicht englischen Daten sind dominiert von den anderen High-Resource-Languages wie Chinesisch und Deutsch. Und wenn ich jetzt mit Lama 3 rede, dann merkt man es halt. Es schreibt das scharfe S. Das braucht dann einiges an Prompting und Effort, um das scharfe S rauszubekommen. Die ganzen Prompt-Hackers oder Prompt-Engineers, die können sich mit dem nachher loben, dass sie einen Prompt herausgefunden haben, dass Lama dann das scharfe S produziert. Und wenn man dann zum Beispiel etwas Gerichtliches fragt, dann verweist es auf den Bundesgerichtshof. Aber in der Schweiz, selbst wenn man den Schweizer Kontext hat, und das funktioniert also natürlich
der deutsche Bundesgerichtshof.
Genau, der deutsche oder der österreichische Bundesgerichtshof. Und das wäre natürlich ein Fehler, weil in der Schweiz haben wir ja das Bundesgericht. Und obwohl das Modell jetzt eigentlich weiss, dass es da um einen Schweizer Kontext handelt, versteht es nicht, dass es auf das Bundesgericht verweisen soll und keine deutschen Paragraphen soll verwenden und so. Also ist das Problem, wenn die Modelle zu stark auf einer Sprache trainiert worden sind. Es mangelt an Sprachfähigkeit, es mangelt an kulturellem Wissen. Und wir haben jetzt 60% Englisch, weil halt die Hälfte vom Web ist Englisch, das sind die meisten Trainingsdaten, die wir haben. Und 40% sind nicht englische Daten. Und das ist mehr oder weniger die in Anführungszeichen natürliche Distribution von diesen nicht englischen Daten, wie man sie auch im Web findet. Das heisst, viel Russisch, eben die Sprachen, die erwähnt haben, viel Chinesisch, viel Deutsch, viel Französisch. Weil das Ziel ist halt auch, dass das Modell nicht nur ein Schweizer LLM ist, sondern wirklich auch ein Effort ist für eine internationale Foundation, einen internationalen Public AI Effort. Damit man ein Modell hat, das nicht nur eine Unabhängigkeit gibt von Tech-Unternehmen für die Schweiz, aber halt für all die anderen auf der Welt.
Hm. Vielleicht kannst du mal einfach so, wir haben jetzt viel darüber geredet, ja, wo es ungefähr könnte eingesetzt werden. Vielleicht mal so ein paar konkrete Beispiele machen, wie man sich da dann vorstellen muss, wo das Modell genau irgendwie als Dreh- und Angelpunkt gilt. Vielleicht zum Beispiel einmal mit der Regierung, einmal mit einem Startup und einmal mit irgendwie vielleicht einem grösseren Unternehmen oder so.
Das ist sehr schwierig zu sagen für uns, weil wir entwickeln das Modell, aber es ist ein generatives Modell. Es ist, es trainiert quasi das nächste Wort vorauszusagen und am Schluss tun wir es ein bisschen tunen, machen wir es, damit es sich korrekt verhält und möglichst nützlich ist. Aber wo jetzt das wirklich eingesetzt werden kann, wo ist es gut genug? Dafür brauchen wir die Fachexperten in diesen Domänen, die das Modell dann auch ausprobieren und herausfinden, hey, wo ist jetzt genau der Mehrwert des Modells in meinem Bereich? Das kann ich zum Teil gar nicht beantworten, weil ich das nicht, weil ich das, die Expertise in dem Bereich nicht habe. Es ist allerdings ein Textmodell, also jegliche Arbeiten, die zum Beispiel ein Text-Input und Text-Output hat.
Übersetzung zum Beispiel.
Übersetzung. Ja. Zum Beispiel, wenn man irgendwelche Rapport muss schreiben. Mhm. Also wenn man das Modell hat, zum Beispiel so eine Deep-Research-Variante, wie das Produkt von verschiedenen KI-Firmen, ist dann nicht so weit hergeholt. Also man kann dann das Modell einsetzen in einem Agentic-System. Also das KI-Modell ist auch nur das Modell selber. Das Modell wird dann quasi ist dann das Kernstück von einem KI-System. Und das KI-System hat dann andere Sachen drumherum. Es hat ein RAG, also eine Datenbank mit Dokumenten, vielleicht hat es Zugriff aufs Web, vielleicht hat es Zugriff auf eine Internetdatenbank. Und es ist agentic im Sinne, dass es kann selber entscheiden, was möchte ich jetzt für Tools nutzen, zu welchem Zeitpunkt. Und dann entstehen also da gibt es ganz viele kreative Spielraum, wie die Modelle eingesetzt werden. Und ich glaube, also zum zurückkommen, ich glaube zum Beispiel bei einer Institution, das Bundesgericht verwendet bereits Sprachmodelle für verschiedene Aspekte, auch wenn es ganz kleine maßgeschneiderte Aufgaben sind, wie zum Beispiel eine Zusammenfassung von einem Gerichtsentscheid, wo dann einer Person vorgelegt wird, die dann das eigentlich nur noch muss kontrollieren und dann halt nicht muss selber zusammenfassen und dadurch schneller kann arbeiten. Bei einem Startup kann ich mir vorstellen, dass eine Firma die Sprachmodelle verwenden, um gewisse Prozesse semi-autonom zu machen oder zu unterstützen. Ich glaube, vor allem im Legal-Bereich bewegt sich das sehr viel, im Marketing-Bereich bewegt sich das sehr viel. Und für eine grosse Firma kann das sein, einfach zum ähnlich, wenn sie genug kreativ sind, sage ich mal, und Ressourcen für das haben, um das ein bisschen zu erkunden, dass man herausfindet, was für Prozesse haben wir intern, wo wir jetzt könnten zum Teil automatisieren. Also Blick kriegt sicher einen Haufen E-Mails zum Beispiel pro Tag, sagen wir mal. Pro Tag gibt es vielleicht 2000 E-Mails, je nachdem, was für eine Firma das ist, dann ist vielleicht eine oder sind mehrere Leute, 20% dafür zuständig, dass die E-Mails entsprechend triagiert werden und dann die entsprechenden Leute oder Ressort entsprechend zugeschickt werden und so. Und da ist jetzt nicht also ich kann mir gut vorstellen, dass das Sprachmodell da relativ gute Performance kann erreichen kann. Und es braucht dann einfach jemanden, der das die Aufgabe versteht, einen Test kann kreieren und dann die Sprache dann darauf testet und wenn es dann gut genug ist, auch versteht quasi, okay, was ist die Performance, die wir erreichen, damit das dann nachher für uns ein Mehrwert ist, dass wir es dann auch einsetzen und wie tue ich vielleicht noch einen Mensch einbinden, damit es auch sicher Qualität erreicht, was es haben sollte. Und dann hat man plötzlich ein KI-System, das ganz eine spezifische Nischeaufgabe macht, aber nur möglich ist, weil das sehr generalistisch trainiert worden ist.
Ich muss nochmal zurückkommen auf das, was du gesagt hast, finde ich wahnsinnig wichtig, eben mit dem dominanten Englisch. Ich meine, das Internet Englisch ist, das wissen wir seit Jahren, eben, da kann man in der Schule Englisch lernen, da kann man sich auch mit jetzt nicht gerade der besten Englischkenntnis ein bisschen durchschlagen und ist eigentlich okay, aber eben, das Problem ist, wenn die Sprachmodelle ja eben explizit oder fast ausschließlich auf Englisch trainiert werden, dass dann eigentlich das ganze englische Denken auch sozusagen dort sich manifestiert und die anderen Kulturen ein bisschen marginalisiert. Jetzt ist die Schweiz da am etwas machen, etwas selber als LLM. Gibt es auch andere Efforts in anderen Ländern, so etwas zu machen? Oder ist die Schweiz da ein bisschen allein?
Ich glaube, viele sind am Kommen. Also Public AI Effort, sage ich jetzt mal, weil es gibt sicher die Firmen, die machen sicher auch einen Effort, um möglichst grosse Userbase abzudecken. Die wollen nicht nur den englischen Markt abdecken, sondern auch den indischen Markt und den chinesischen Markt und andere Bereiche. Wir sehen jetzt für so ein Public AI Effort, also Open Source oder Open Weight Modell, geführt von, sag mal, öffentlichen Institutionen, das ist jetzt erst gerade gekommen. Da sind wir relativ früh dran, aufgrund von unserer glückliche Situation. Mhm. Aber gerade in Europa entstehen jetzt AI-Factories und es gibt mehrere European LLM-Projekte, wo wir zum Teil auch involviert sind, also Forschungsprojekte geführt von akademischen Institutionen. die darauf abzielen, halt, das möglichst inklusiv zu trainieren. Ja.
Also du hast schon viele E-Mails bekommen von Leuten, die von anderen Forschern aus anderen Ländern.
Ja, unter anderem suchen wir auch den Kontakt. Also wir haben letztes Jahr vor kurzem ist in Genf der AI for Good Summit gesehen. Und als Teil von dem Summit haben wir einen Summit gehabt für die International Open Source Model Builders. Da haben wir so die führenden Institutionen und Organisationen eingeladen, wo Open-Source-Modelle trainiert und kreiert, um sich auszutauschen, um erfahren, was sie genau machen und hoffentlich dann auch, um ein bisschen voneinander zu profitieren. Weil wenn wir jetzt in der Schweiz zum Beispiel ein Modell trainieren auf 15 Trillion Tokens und dann das nachher in Jülich in Deutschland in ein, zwei Jahren auf weitere 10 Trillion Tokens trainiert wird und dann vielleicht später dann in Singapur auf mehr Cluster weiter trainiert wird, dann kann dann die Öffentlichkeit von einem riesigen Modell profitieren, wo jeder einzelne nicht, also jede einzelne Effort nicht hätte können machen. Und das wäre natürlich ein Ziel, aber ob man das wirklich herkriegt, das werden wir dann noch sehen.
Also dass dann im Hintergrund also die Modelle sowieso in eins in einen grossen Trichter reinfließen und du hast dann ein Modell mit ganz vielen verschiedenen
Sprachen. Milliarden Paaren.
Ja,
also das gibt es natürlich verschiedene Varianten, unter anderem halt, dass es das sequenziell ist, dass wir jetzt den ersten Teil trainieren und dann den nächsten Teil und dann den nächsten Teil. Aber dass man halt auch voneinander profitiert. Also wir haben jetzt auch zum Beispiel Daten verwendet, die eigentlich bereits verfügbar sind. Die sind durch vorhergehende Efforts entwickelt worden. Unter anderem auch zum Beispiel von Hugging Face oder von der EPFL. Mhm. Die haben einen Datensatz kreiert, der heisst FineWeb 2. Das ist ein Datensatz, der sich vor allem auf die nicht englischen Daten vom Web konzentriert. Und das ist auch noch interessant, die werden zum Teil gar nicht selber crawled, sondern die kommen aus dem Common Crawl Datensatz. Und der Common Crawl Datensatz ist recht interessant, der gibt es schon seit vielen, vielen Jahren. Das ist eine Non-Profit-Organisation, die das Web crawlt. Und ursprünglich hat die Daten zur Verfügung gestellt, damit Leute, die nicht in Tech-Unternehmen sind, nicht grosse Tech-Unternehmen sind, können ihre eigene Suchmaschine entwickeln. Mhm. Weil eine Suchmaschine ist eigentlich gar nicht so anders wie ein Sprachmodell auf einem höheren Level. Du nimmst Daten aus dem Web und du trainierst ein Modell im Sprachmodell. In einer Suchmaschine trainierst du deinen Index, damit du kannst nachher entsprechend herausfinden, okay, bei diesem Suchbegriff, was ist jetzt genau das Dokument, das ich dir zeigen sollte, das relevant ist. Ist. Und bei einem Sprachmodell ist es ein bisschen anders. Da werden die Gewichte trainiert und dann bei einem gewissen Input-Prompt wird dann entsprechend ein Output generiert, der so aus diesen Trainingsdaten entsteht. Und der Prozess ist eigentlich sehr ähnlich. Und das FineWeb 2-Datensatz, das ist schon vor über einem Jahr von der Hugging Face und EPFL entwickelt worden und zur Verfügung gestellt worden. Und wir haben das quasi mit etwas weiterem Verarbeiten können, eins zu eins übernehmen.
Auch nochmal zum schnell ein Schlafen zu machen. Eben jetzt hat es 70 Milliarden Parameter. Wie lange dauert so ein Training? Oder wie lange ist das Training genau gelaufen auf dem Supercomputer? Sind das Wochen gewesen? Sind das Monate gewesen?
Ja, es hat sich über Monate erstreckt. Mhm. Unter anderem halt auch, weil man nicht kann, also wenn man auf so viele Grafikkarten gleichzeitig trainiert, auf so viele Rechner gleichzeitig trainiert, dann ist das auch sehr sensitiv, also wenn dann mal einer aussteigt, das ist hochsynchronisiert, wenn dann mal einer aussteigt oder irgendeinen Fehler hat oder so, dann bricht das Ganze zusammen und dann muss man es wieder neu starten. Also dann bricht das Ganze zusammen und dann muss man es wieder neu starten und somit haben wir auch immer wieder mal Phasen, wo man vielleicht nicht trainieren kann, weil vielleicht der Cluster muss updated werden, es gibt irgendwelche Probleme und ganz genau kann ich jetzt nicht sagen, wie viele Grafikkartenstunden wir verbraucht haben, aber es ist in den Millionen.
Mhm. Und vielleicht kannst du mal erklären, was genau funktioniert oder wie genau funktioniert das Training oder was ist das Training für Nicht-Nerds erklärt?
Ja, also grundsätzlich ist das so, dass das Sprachmodell kriegt einen gewissen Kontext, einen Input, das ist ein Text und das Modell sagt dann für das spezifische Text, das hat jetzt eine Länge von ein paar tausend Tokens, tut es dann entsprechend immer das nächste Wort voraussagen gegenüber all den vorhergehenden Worten. Das ist ein sehr fundamental generalistisches Objective. Also wenn man auf dem trainiert, dann kann man quasi alles Mögliche lernen, grundsätzlich im Prinzip. Und das macht man dann einfach auf extrem viel Daten mit einem Modell, das sehr gross ist, damit es auch sehr komplizierte oder sehr eine grosse Menge an verschiedenen Regeln kann lernen. Bei uns ist es zum Beispiel so, dass wir rund 16 Millionen Tokens haben in jedem Schritt. Also wir haben 16 Millionen Tokens, die das Modell reingehen und das Modell sagt dann immer den nächsten Token voraus. Und dann wird ein Fehler berechnet, inwiefern ist es korrekt gewesen. Und dann machen wir einen Gradientenabstieg. Das heisst dann, wir finden dann raus, wie wir jetzt die 70 Milliarden Parameter ganz leicht verändern. Und dann werden alle Parameter einmal verändert und dann wiederholt sich das. Und das passiert
ist alle 4 Sekunden. Trial and Error quasi auch.
Ja, nein, also es ist nicht wirklich Trial and Error, weil der Gradient, den man da berechnet, der sagt uns quasi, in welche Richtung müssen wir jetzt den Parameter verwenden. Mhm. Machen wir jetzt den grösser und machen wir den kleiner und der sagt uns das für all die Parameter. Es ist also nicht einfach nur ein Trial and Error, aber es ist natürlich auch ein bisschen noisy. Also es ist nicht so immer... Es braucht seine Zeit, bis es konvergiert. Wenn man das lang genug macht, dann sieht man, dass langsam die Performance immer besser wird. Und wir machen da Millionen von diesen Steps, von diesen Parameter-Updates und jeder so ein Parameter-Update geht ein paar Sekunden. Also das ist richtig am Rad. Und das läuft auf tausende von Grafikkarten. Momentan trainieren wir auf 4000 Grafikkarten. Und so eine Grafikkarte braucht so viel Energie wie ein Kilowatt, plus minus ein bisschen weniger in Realität, weil CSCS das auch ein bisschen kontrolliert. Und ein Kilowatt, das ist halt etwas ein Föhn, wo Vollgas läuft oder ein Toaster. Also man kann sich das quasi vorstellen wie 4000 Toaster, die gleichzeitig am Toaster sind, 24/7. Das tönt vielleicht jetzt nach viel, oder? Das ist ein relativ warmer Raum. Entsprechend muss der mit Wasser gekühlt werden.
Ja, aus dem See.
Im Fall mit dem Wasser vom Luganersee. Genau. Das kommt unten aus dem kalten Bereich raus und geht dann ein paar Grad wärmer wieder zurück. Aber wenn man sich überlegt, oder, die sind 10'000 Toaster in 10'000 Haushalten verteilt, oder, dann sind wir schon mal... dann sieht man, dass das eigentlich nicht so viel ist. Und wenn man das auch umrechnet mit 10, also der ganzen Klasse sind ja 10'000 Grafikkarten, darum habe ich jetzt 10'000 gesagt. Wir trainieren momentan 4'000, aber 10'000 hat der ganze Cluster, aber es sind ja noch andere Leute, die den Cluster auch verwenden. Aber wenn der ganze Cluster auf Volllast würde laufen, dann sind das 10'000 Toaster und wenn jeder ein Kilowatt hat, dann sind wir bei etwa 10 Megawatt und ein Lok von der SBB, wo Vollgas im Gotthard steckt, also fährt, die braucht etwa auch so viel, 5 Megawatt. Also es ist quasi, wenn ein Zug Vollgas runterfährt und dann Vollgas rauffährt, dann ist das so plus minus gleich, wie wenn der ganze Cluster auf voller Auslast wird laufen. Und das bringt das tut das Ganze ein bisschen in Perspektive setzen, würde ich sagen, weil die Energie, die wir da einsetzen, die ist überhaupt nicht vergleichbar mit der Energie, die wir brauchen für unsere Industrie. Und die Kosten, die da entstehen, die sind auch überhaupt nicht vergleichbar mit den Kosten oder den Investitionen, die andere KI-Initiativen haben.
Ja, nicht das riesen Datencenter, das so gross ist wie Manhattan, das jetzt Meta gerade bauen will.
Apropos Kosten, wie viel kostet das ganze Swiss LM-Projekt?
Ja, das ist natürlich schwierig genau zu beziffern. Also wir müssen nochmal genau ausrechnen, wie viele Grafikkartenstunden man verwendet. Grundsätzlich so eine Grafikkartenstunde wird in der Industrie zwischen 4 und 10 US-Dollar pro Stunde kosten. Also wenn man zum Beispiel in die Oracle Cloud Environment geht oder bei AWS oder so, einer von diesen Hyper-Cloud-Anbietern geht nachschauen. Weil es ist nicht nur die Grafikkarte selber, die von dieser Generation oder neuere Generation sind, sondern es ist wirklich auch Synchronität, also das Netzwerk und eine grosse Menge, die man am Stück kann quasi mieten kann. Und dann sind die Kosten höher, wenn man nur eine einzelne Grafikkarte wird mieten. Bei CSCS haben wir einen viel besseren Preis natürlich, weil sie die Hardware bereits akquiriert haben. Das ist so zwischen 2 und 3 Schweizer Franken pro Grafikkartenstunde wird so abgerechnet, aber ich glaube, intern ist es dann nochmal wesentlich tiefer, weil CSCS eigentlich nur Mitarbeiterkosten hat und Energiekosten, obwohl die Energiekosten in der Schweiz, wie mir gesagt worden sind, momentan recht gestiegen worden sind und das zum Teil auch für CSCS kann ein Problem sein. Aber so viel mal auf der Hardware-Seite, das ist ein wichtiger Teil. Dann haben wir die Forscher, die sind oft freiwillig am Mithelfen, die sind bereits angestellt als Teil von ihrer wissenschaftlichen Position, als Postdoc oder PhD-Student. Das sind also die Löhne, werden bezahlt von der ETH Zürich und von der IPFL. Und dann hat die Swissair-Initiative von den ETH-Domänen grundsätzlich 20 Millionen Schweizer Franken bekommen für die nächsten 4 Jahre. Für grundsätzlich Forschungsprojekte in Teil der Swiss-Initiative. Also die Ressourcen und jährlich übrigens 15 bis 20 Millionen Grafikkartenstunden. Also die Swiss-Initiative, die hat Ressourcen, die sie verteilt. Das verteilt sie über so Open Calls, Projekte, wo man sich bewerben kann, auch ausländische Forscher. Und ein Teil davon geht in die Entwicklung von Sprachmodellen, aber nur einen kleinen Teil.
Also ihr habt dort quasi auch Gratisstunden bekommen, wenn man so wird, oder subventionierte Stunden.
Ja, also ja. Genau, ja. Ja. Also, genau. Wir haben quasi so gesehen nicht direkt gezahlt. Das ist die Kosten, die Energiekosten trägt das CSCS und die Personalkosten, sage ich jetzt mal, von den meisten Leuten, die mitarbeiten, trägt DTH Zürich und DBFL.
wir reden jetzt über Technik und eben, wir haben gehört, dass da vor ein paar Jahren glückliche Fügung so viele GPUs bestellt worden sind bei Nvidia, wo der Hype noch nicht so da ist. Jetzt ist er da. Wie sieht es eigentlich künftig aus mit AI-Initiative in der Schweiz? Also müssen wir jetzt einfach jahrelang den Computer brauchen? Wie lange hält denn an? Also wir wissen jetzt vom Privaten, wo man ab und zu einen neuen Computer kaufen alle paar Jahre. Wie sieht es so auf eurem Level aus? Also muss auch bald neu investiert werden? Oder sind wir schon am nächsten Modell am Überlegen?
Also jetzt Modell oder Supercomputer?
Beides.
Also beim Supercomputer, da müsste man halt dann schon eher CSCS-Leute fragen, da bin ich weniger involviert. Ich weiß einfach, dass so ein Supercomputer der hat in der Regel so eine Lebenszeit von 5 bis 6 Jahren. Nach 5 bis 6 Jahren sind auch die neuesten Generationen bereits so energieeffizient, dass es nicht mehr wirklich Sinn macht, die alte Generation zu verwenden. Und der ist jetzt ganz neu, also der wird eigentlich 5-6 Jahre heben, ist so die Hoffnung. Ich hoffe, der hebt dann... ich hoffe, dass man dann auch ersetzen kann, weil je nachdem, was dann in Südostasien passiert, würde das auch heissen, dass man vielleicht länger müsste auf dieser Hardware arbeiten, weil die kommen alle, die Grafikkarten kommen alle von einem Ort in Taiwan.
Also meinst du jetzt Krieg in Taiwan?
Wenn ja, also wenn jetzt zum Beispiel Krieg würde ausbrechen in Taiwan, dann würde die globale Chip-Produktion massiv beeinträchtigt werden. Dort von dort, von einem einzigen Ort, kommen die beste, die neueste Generation von Chips. Und wenn der Krieg wird ausbrechen, dann wird nicht mehr jedes Jahr eine neue Generation rauskommen. Und dann würde man wahrscheinlich länger auf denen sitzen bleiben, denke ich jetzt mal. Aber das ist eher, ja. Der zweite Punkt ist Modell. Wir haben jetzt mal ein 70 Milliarden Modell trainiert, um zu zeigen, dass wir das können machen. Wir sind jetzt noch in der letzten Phase und das wird in der ersten Version rauskommen, aber wir sind dann auch dran, wir reisen in der Planung für die zweite Version. Also da sind Ressourcen grundsätzlich da für die nächsten 4 Jahre und das Ziel ist halt, dass man das weiterentwickelt. Aber ob es dann ein komplett neues Modell wird geben oder ob man dann zum Beispiel von diesem Modell aufbauen, das wird sich jetzt zeigen. Also es gibt verschiedene Ideen, unter anderem gibt es auch bestimmte Domänen, die man dann möchte abdecken, den medizinischen Nutzen von diesem Modell, das ist etwas, was auch der EPFL bereits viel passiert ist und auch an der ETH Zürich viel daran geforscht wird. Der Educational-Bereich, dass die Modelle eingesetzt werden zur Unterstützung von Studenten, aber auch zur Unterstützung von Teachers, von Vorlesern oder Leuten, die unterrichten wollen oder unterrichten. Und unter anderem braucht es in diesen beiden Bereichen auch gewisse multimodalen Aspekte. Also es ist sehr nützlich, wenn die Modelle auch Bilder verstehen und Audio verstehen. Also Bild-Input und Audio-Input ist etwas, was uns sehr interessiert. Und dann gibt es auch Efforts, die darauf fokussiert sind, okay, was würde es brauchen, um wirklich ein Frontier-Model zu trainieren? Oder ein Modell, das vielleicht 10-mal mehr Parameter hat, wo dann auch eher näher wäre an so einem DeepSeek oder so einem, vor kurzem ist auch wieder eins rausgekommen, das heisst, glaube ich, Kimi, das ist auch irgendwie fast 1 Billion Parameter mit gewisser Sparsity, also das Mixture of Expert Model, sagt man dem, wo effizienter läuft. Da ist es, also gibt es auch Leute, die interessiert sind, aber da kommt dann auch die Frage, ja, inwiefern ist denn auch das Interesse da von der Allgemeinheit, so ein Modell zu unterstützen?
Spannend wäre es sicher. Die Frage ist wirklich so, können wir da als Schweiz? Oder? Dort bräuchte es wahrscheinlich mehr europäische Initiativen fast schon. Oder?
Ich glaube, grundsätzlich ist es schon möglich, auf einem Supercomputer so etwas zu trainieren. Mhm. Durchaus. Es ist einfach mehr, inwiefern ist man gewillt, das zu finanzieren, weil das würde dann auch ein bisschen mehr Ressourcen brauchen.
Mhm.
Also 70 Milliarden Modelle, die wir jetzt haben.
Ja. Jetzt eben, euer Modell ist offen. Es wird jede Person wird das können abnatteln und nutzen. Jetzt lässt man immer wieder, ja, eben, es gibt natürlich nicht nur die positive Seite von der KI, sondern auch die negative Seite. Es gibt Desinformationskampagnen, man kann auch bösartige Sachen natürlich automatisieren mit gewissen AI-Prozessen. Inwiefern ist da eine Überlegung gewesen bei eurem Training oder inwiefern hat es vielleicht auch eben so Schranken und Sicherheitsmechanismen drin, wo da verhindert?
Ja, KI ist natürlich eine Dual-Use-Technology, wie man auch gerne sagt, an der Universität, wie viele andere Technologien, die kann für gute Sachen wie auch für negative Sachen eingesetzt werden. Ein wichtiger Aspekt in der Zukunft ist herauszufinden, was genau möchten wir diesen Modellen erlauben und was nicht und was, wie können wir das verhindern. So Safety-Aspekte sind auch relativ wichtig. Das passiert momentan in wenige Labs und wenn es in diesen Labs passiert, dann ist es hinter geschlossenen Türen. Wir finden das so, Forschung sollte öffentlich passieren und da ist es halt wichtig, dass man eine gewisse Basis aufbaut, damit die Forschung auch wirklich umgesetzt werden kann. Für das braucht es halt auch ein starkes Modell, wo öffentlich, wo komplett transparent ist. schlussendlich ist es dann halt auch eine Frage, wie das Modell zur Verfügung gestellt wird. Oder? Also das Modell selber ist ja einfach Text-Input, Text-Output, aber das wird nachher zu Teil in ein KI-System embedded, wo man dann muss auch überlegen, okay, wie kriegt der User Zugriff darauf? Und dort gilt es dann halt daran, dass man ein gewisses Monitoring hat, zum Beispiel, dass man überprüft, okay, für was sind die Inputs, die der User liefert, was sind die Outputs, die das Modell liefert, und dann je nachdem dann eingreift und den Zugriff auf das Modell dann verweigert. Wir arbeiten daran, dass das Modell halt möglichst harmlos ist und nützlich. Und da ist es wichtig, dass wir da Transparenz gegenüber, was ist genau die Ideologie, die da zum Zug kommt. Und das ist Gegenstand von der Forschung. Also wir sind daran interessiert, dass das Modell möglichst harmlos ist, aber es ist garantieren kann man es nicht voll. Ein wichtiger Schritt ist, haben wir schon gemacht, das ist, dass man Trainingsdaten filtert nach Sachen, die wo problematisch könnten sein. Und schlussendlich ist das Modell, weiss das Modell das, was in den Trainingsdaten drin ist. Also wenn das Modell zum Beispiel etwas sehr Problematisches fähig wäre, wie zum Beispiel Anthrax zu produzieren, dann müsste man das auch können, eigentlich in den Trainingsdaten finden. Und dann müssen wir das dann auch adressieren. Ich bezweifle sehr stark, dass das Modell dazu fähig wird sein. Dafür fehlt ein bisschen die Grösse auch, denke ich. Aber die Forschung können in der Öffentlichkeit zu machen, ist immer ein wichtiger Schritt.
Eben, aber kontrollieren für euch ist ja schwierig. Eben, ihr bietet das ja, so habe ich es verstanden, eben nicht selber an. Also man kann dann nicht irgendwie auf der ETH-Seite gar nicht ausprobieren, sondern man ist abhängig von Dritten, die das bereitstellen.
Oder man kann es selber abladen.
Ja, jeder kann es dann selber abladen. Das Modell ist dann bereits darauf, eine gewisse Aufgabe oder Anfragen zu verweigern. Aber man kann auch, wenn man das technische Know-how hat, das Modell weiter trainieren und gewisse Sachen wieder ein Undo machen. Also, dass man das Modell wieder auf andere Ideologie quasi trainiert. Also, das ist durchaus möglich, wenn man entsprechend Aufwand betreibt. Aber das ist der Fall für alle Modelle, die öffentlich verfügbar sind.
Genau, ja, logisch.
Das ist unter anderem dann halt auch die Argumentation von gewissen grossen Tech-Unternehmen, dass sie sagen, ja, es kann nicht in der Öffentlichkeit passieren, weil es halt dann zu viele Leute das verändern können oder das Missionspotenzial grösser ist. Ich bin da nicht ganz der Meinung. Ich glaube, dass die Öffentlichkeit auch das Recht hat, da mitzuwirken. Wir müssen einfach einen Weg finden, wie können wir das Modell so trainieren, dass auch wenn die Gewichte öffentlich sind, dass es unwahrscheinlich ist, dass es negativ eingesetzt kann werden.
Wenn es dann da ist und einen Namen hat nach dem Sommer, vor dem September, wo kann man es denn genau abladen?
Standard ist, dass man das auf Hugging Face aufladet. Ja. Das ist so der Industriestandard für die Veröffentlichung von Modellgewicht.
Und wie gut muss mein Computer sein, dass ich das kann zum Laufen bringen kann?
Ja, du bräuchtest eine Grafikkarte mit etwa 130 GB an Memory.
Also auf meinem MacBook läuft es nicht.
An GPU, Grafikkarte, Memory. Unter anderem gibt es da schon Tricks, dass man auch grössere Modelle auf dem Laptop kann laufen kann. Mhm. Aber da bin ich ehrlich gesagt nicht ganz im Bild.
Tobias, tust du bitte da den entsprechenden Computer bestellen?
Noch so gerne auf Späße, ja.
Also viel einfacher ist natürlich, wenn das Modell dann in der Cloud angeboten wird, wo man dann auch per Token-Basis zahlt. Also die Kosten für die Nutzung von diesem Modell ist ja massiv gesunken. Das ist ja exponentiell gesunken, weil die Modelle sind auch grösser geworden und aufwendiger. Und heutzutage zahlt man ja nur ein paar Franken pro Million Tokens. Und das ist auch wesentlich bequemer. Also ich würde eigentlich empfehlen, dass man das in der Cloud nutzt und entsprechend nicht lokal. Es sei denn, man muss es dann lokal nutzen, weil man halt vielleicht aus Datenschutzgründen möchte Inputs geben, die man nicht kann, an Dritte weitergeben kann.
Immanuel, wenn du schon da bist, möchte ich mit dir noch ein bisschen über den AI-Standort Zürich reden. Da ist ja, oder Schweiz, nein, vor allem Zürich, da ist ja extrem viel am Laufen. Oder wir haben es in den vergangenen Podcasts schon gehabt. Also von Google über OpenAI, Meta, alle sind da. Wie beeinflusst das eure Forscher? Also ist das ein riesen Hype? Wartet jeder auf das nächste 100 Millionen Angebot von Mark Zuckerberg oder wie muss ich mir das so vorstellen?
Ja, also es tut jetzt uns direkt nicht tangieren. Es ist natürlich bequem, wenn man dann zum Beispiel ein PhD-Student ist und dann ein Forschungspraktikum macht. Das ist sehr üblich. Und wenn man das dann auch gerade noch in der Schweiz da in Zürich machen kann, anstatt dass man dann auf Amerika muss ziehen für 5, 4 oder 6 Monate. Aber sonst, dann gibt es halt nicht. Es ist allerdings schon so, dass viele von meinen Kollegen, die sind abgewandert oder sind nach ihrem Studium sind sie zu grossen Tech-Unternehmen gegangen, aber nicht, das ist unter anderem halt grundsätzlich, weil die sehr gut zahlen und sehr viele Forscher einstellen und nicht spezifisch wegen Zürich. Obwohl ich kenne auch Leute, die sagen, die schon ein Angebot bekommen von OpenAI und dann gesagt haben, ich nehme das nur an, wenn ich dann auch entsprechend im neuen OpenAI Office in Zürich kann sein, weil auf Amerika haben sie keine Lust gehabt.
Das ja, gibt es jetzt einmal mehr. Dort hat es ja Platz gegeben in der letzten Zeit, wie wir gehört genau. und gelesen haben.
Genau.
Weil drei Forscher abgesprungen sind zum Meta.
Ja. Immer noch, würdest du noch etwas loswerden zum Projekt, zu deiner Arbeit, zu deiner Forschung?
Also ich hätte eigentlich so eine Frage, die ich gerne stellen würde. Mhm. Ihr seid ja beide in dem journalistischen Umfeld tätig und mich würde es wundern, wie ihr das seht, dass jetzt zum Beispiel Sprachmodelle auf Text trainiert worden sind, die ihr produziert habt, die ihr geschrieben habt. Seht ihr das als problematisch an oder findet ihr, wenn ihr einen Text schreibt und der öffentlich verfügbar ist, sage ich jetzt mal, oder Blick ist es ja vielleicht nicht unbedingt öffentlich, aber wenn ein Text schreibt und der öffentlich verfügbar ist, wie seht ihr das bezüglich, was man mit dem Text machen
darf? Also wir haben, glaube ich, vielleicht kannst du über das Robots-Text schnell etwas sagen.
Ja, also gut, Robots-Text, das ist ja das File, wo man kann selber aufladen auf einen Server, wo man die Webseite betreibt und das zählt dann eigentlich Suchmaschinen sagen, ob sie jetzt das, also es hat ja früher angefangen mit Suchmaschinen, dann mit AI, was man darf abgrasen und was nicht und die einen halten sich dann dran und die anderen nicht. Und also wenn du so fragst, wie ich das finde, es ist natürlich ein extrem zweischneidiges Schwert. Also auf der einen Seite finde ich, der eine kann wie nicht ohne den anderen auskommen, also jetzt angefangen bei Suchmaschinen oder wir schreiben etwas, da sind wir natürlich froh, wenn das irgendwie gefunden wird und wenn Leser zu uns kommen. Wir sind genauso froh, dass wir viel Direct-Traffic haben von Leuten, die direkt kommen. Und bisher war das so eine Symbiose gewesen, obwohl natürlich Google und Facebook viel von den Werbegeldern abgerast haben, aber trotzdem. Und jetzt da die neueste Entwicklung macht doch recht Sorge. Also es ist vor allem eben Google, wo der Platzhirsch ist bei der Suche mit den AI-Overview zuerst und jetzt KI-Mode, wo dann kommt, oder AI-Mode, wo dann kommt, wo jetzt auch schon reingeht, dass dann auch News-Themen zusammengefasst werden auf von der AI und dann die Leute gar nicht mehr zu Blick oder Tagi oder 20 Minuten oder wo auch immer hinkommen. Und dann überlege ich mir schon, hey, machen die jetzt nicht kurzfristig etwas kaputt? Weil ich meine, ohne all die Daten kann dann Google jetzt auch nicht überleben. Also sage ich jetzt mal, also ich meine nicht nur Medien, von irgendjemandem muss ja die Daten mal zur Verfügung stellen und aufladen, dass die können abgegast werden. Und wenn dann Google alles kaputt macht, wenn dann die Firmen, die da Daten liefern, nicht mehr existieren, da sehe ich schon ein riesen Problem. Aber wenn jetzt irgendwie eine Suchmaschine auf meinem Text trainiert, dann finde ich das okay, wenn wir dann auch etwas davon haben am Schluss.
Ja, das Problem ist natürlich, es sind Millionen von Autoren und die können nicht wirklich entschädigen. Und man kann auch nicht wie bei einer Suchmaschine, man kann nicht genau evaluieren, wie viel ist jetzt dein Beitrag gewesen mit deinem Blogpost oder deinem Artikel, den du geschrieben hast. Aber mir ist noch wichtig, da einen Unterschied zu geben, weil gerade die News-Overviews oder halt, wenn man ChatGPT etwas fragt und es dann geht entsprechend auf blick.ch zum Beispiel den neuesten Artikel geholt und dann die Informationen weiterverarbeitet und maßgeschneidert dem User präsentiert, das ist ein anderer Zweck, das ist ein anderes Prinzip, wie wenn es fürs Training verwendet wird. Das ist so quasi der Real-Time-Use von diesen Daten. Wir haben jetzt auch letztens im Parlament eine Motion gekommen zum Stärken des Urheberrechts von so Dokumenten in der Schweiz. Und ich glaube, da gibt es ein gewisses Missverständnis, weil gerade die Beispiele, die du gesagt hast, die dir Sorgen machen, das sind AI-Systeme, die auf die Webseiten zugreifen, während der User das fragt und dann die neuesten Informationen holt und dann die verarbeitet. Und der Zugriff, der kann zum Beispiel eben über die robots.txt kontrolliert werden, wenn sie das dann auch respektieren, aber man kann das dann relativ einfach kontrollieren. Und dort ist es halt wichtig, dass man vor allem Informationen hat, die sehr Nische sind, wo man sehr präzise Details muss wissen, wie die exakten Paragraphen, die exakte Wortlaut oder Zitat muss haben, oder wo man dann halt Newsartikel braucht, wo jetzt heute vorgekommen sind. Oder das Modell, wenn es mal trainiert worden ist, die Trainingsdaten, die verändern sich nachher nie mehr. Und das heisst, während die Daten, die man fürs Training verwendet, die werden zusammen mit ganz viele andere Daten gleichzeitig reingemixt in das Modell. Und das Modell, wir trainieren das Modell auch so, dass das nicht kann, Trainingsdaten 1 zu 1 wiedergeben. Auf jeden Fall haben wir einen einen sehr interessanten Effort geleistet, wo wir jetzt hoffentlich
evaluieren. Da hat ihr dann vielleicht OpenAI Interesse da.
Also es ist bis jetzt noch nie auf dieser Größe umgesetzt worden. Mhm. Und wir sind sehr, sehr gespannt zu sehen, inwiefern können wir die Memorisierung von der Trainingsdaten verhindern. Aber man kann natürlich das Modell auch im Behavioral Training, sage ich jetzt mal, so trainieren, dass es zum Beispiel einfach immer konversationell antwortet. Und dann kann es nicht einfach nur ein ganzes Buch oder einen ganzen Artikel ausgeben. Und die zwei Sachen muss man wirklich unterschiedlich ansehen, weil für das Pre-Training, dort ist mir eigentlich gar nicht wichtig, wie aktuell die Artikel sind. Oder? Also dein Artikel vor 4 Jahren, wo, ist für uns gerade so interessant, weil er hat halt Wissen, Zeitwissen drin und Sprachwissen und Allgemeinwissen. Aber für das Beantworten von Realtime-Fragen muss ich Zugriff haben auf die Webseite. Es ist also wichtig, eigentlich, dass die Medienunternehmen oder die Unternehmen, vor allem, die halt Daten produzieren und Menschen zur Verfügung stellen, zum Lesen, wo dann die KIs dann entsprechend abgrasen können, dass man denen quasi einen Zugriff gibt, zum Beispiel über eine API-Schnittstelle, wo dann entsprechend auch vergütet muss werden. Also dann zum Beispiel ein ChatGPT Zugriff über die API so und so viel Mal, dass es dann entsprechend einen Vertrag eingeht und das dann heisst, hey, das ist so und so viel wert gewesen, das kriegt ihr so und so viel. Aber das fürs Pre-Training zu machen, das wäre katastrophal, weil dann würde man quasi auf nichts können trainieren. Also dann würde man eigentlich die ganze KI-Forschung in der Schweiz in den Boden stampfen, weil die Frage, dass jegliche Daten, wo ja ein Mensch geschrieben hat, sind urheberrechtlich geschützt. Wenn man die alle rausnimmt vom KI-Training, dann hat man einfach zu wenig Daten. Ganz klipp und klar, um die Modelle zu trainieren. Also ich glaube, es ist wichtig, dass man die zwei Sachen unterscheidet und dass man eine Lösung findet, wie können jetzt die, sagen wir mal, Information Providers, wie können die entsprechend entlöhnt werden für ihre Arbeit.
Ja, ich glaube, das Problem ist einfach halt, dass das Urheberrecht ja, also nicht nur in der Schweiz, sondern generell einfach dem ganzen technischen Fortschritt immer hinterher hinkt, oder? Das ist eigentlich schon immer so gewesen, egal ob jetzt von der CD-ROM bis zum Internet, ist es immer irgendwie hinterher gewesen. Und ich kann das schon nachvollziehen, wenn Leute hässig sind. Also ich meine, ich versuche mich jetzt zu versetzen irgendwie in den Kopf von einer Autorin, die irgendwie mitbekommen hat, dass Anthropic ihr Buch gekauft hat, den Buchrücken abgeschnitten hat, Seite für Seite gescannt hat und dass jetzt irgendwie die Trainingsdaten drin sind. Das ist für mich absolut nachvollziehbar, dass da irgendwie eine Situation ist, wo einem durchaus sehr wütig kann machen. Weil du hättest dein Buch nicht geschrieben, dass irgendjemand kann kaufen, zerschneiden und wieder scannen, sondern dass Leute lesen, logischerweise. Also ja. ich kann es nachvollziehen, ich verstehe beide Positionen, ich verstehe deine Position mit es braucht all das Wissen, um so ein Modell zu trainieren, aber ich kann auch die Person nachvollziehen, die einen Text geschrieben hat, mich inklusive. Ich sage jetzt mal, hey gut, eine Newsmeldung über OpenAI ist sicher etwas anderes als eine Reportage, wo ich 3 Wochen dran war. Und ich glaube, dort ist es wie dann, ja, dort, es gibt halt unterschiedliche Texte und ich glaube, man ist für beides aber dann schon auch angewiesen, dass es wahrscheinlich eine gewisse Aktualität auch hat. Gerade ich meine, wenn jetzt euer Modell nur irgendwie mit Text aus dem Mittelalter trainiert worden wäre, wäre es vielleicht auch irgendwie, hätte es vielleicht auch kuriose Outputs nachher, wo es wieder so rausgehen.
Ja, vor allem hätten wir viel zu wenig Daten. Die Modelle wären nicht gut, weil wenn wir die Daten anfangen zu repetieren, dann fängt es an, die Daten zu memorisieren. Und wenn du jetzt eine Reportage machst und der Artikel nachher online ist, dann wird der sowieso schon von ganz vielen Algorithmen analysiert und evaluiert. Genau. Also zum Beispiel, dass die Suchmaschine überhaupt das indizieren kann, muss es den Artikel abladen, lokal speichern und entsprechend umwandeln oder irgendwie den Index trainieren, sage ich jetzt mal, damit dann die Suchmaschine auch entsprechend den Artikel kann finden. Die Frage ist halt dann auch, wenn das Modell so trainiert werden, dass es dann nicht die Daten reproduziert, dann würde ich jetzt mal argumentieren, es gibt Leute, die argumentieren, dass dann entsprechend das Urheberrecht auch gewahrt worden ist. Mhm. Weil wir haben ja auch in der Schule von Anfang an gelernt, Zitat muss, also wenn man 1:1 kopiert, muss man es zitieren. Wenn man es paraphrased, also wenn man es einfach in eigenen Wort die Idee wiedergibt, dann ist das okay. Mhm. Und das ist halt auch, weil das Urheberrecht, und ich bin ja kein Anwalt, aber ich habe mich doch mit diesen Tatsachen ein bisschen auseinandersetzen und mit verschiedenen Anwälten diskutiert. Das Urheberrecht schützt ja nicht die Idee an sich. Es schützt eigentlich nur die entsprechende Manifestation von dem Werk. Und wenn jetzt ein anderer das Gleiche bringt, die gleiche Idee bringt, aber in eigenen Worten, dann ist das urheberrechtlich nicht relevant.
Genau, es gibt ja auch dort in der Musik gibt es zum Beispiel Remixes oder auch im Kunstbereich oder also ich meine, die Sachen sind ja alle vorhanden und
ja. Nein, also wir können jetzt natürlich noch schon lange diskutieren.
Da können wir jetzt nochmal einen Podcast anhängen.
Ich meine, das grosse Problem, also ist meine persönliche Meinung, ist, ich finde es auch etwas anderes, wenn jetzt die ETH da irgendein kleines Modell für die Schweiz oder wie auch immer am Machen ist. Ist jetzt nicht kommerziell, wie auch immer. Aber wenn natürlich dann da die grossen Ami-Firmen kommen, die Zeug abgrasen, wo
viel Geld verdienen.
Ja, also wo natürlich eben kostet. Also ich meine, wir haben alle Löhne da, wir müssen Infrastruktur machen, das ist nicht gratis, was wir machen. Das verstehen zum Teil die Leser nicht, darum hat es eine Werbung auf der Seite, dass wir das überhaupt können finanzieren können. Und so. Und wenn die kommen, abgrasen und nachher Milliarden Gewinn machen, natürlich, dann schaust du das schon ein bisschen blöd und sagst, ja, okay, gut, was soll das? Wir wollen da auch ein bisschen unseren Anteil. Und das ist natürlich genau das Problem, das die Medien jetzt feststecken, wo der extreme Wandel ist. Oder? Früher haben wir da ein bisschen das Monopol gehabt mit Zeitungen. Dann ist das Internet gekommen, sind Smartphones gekommen, Suchmaschinen, jetzt eben AI. Aber eben, nochmal, wenn nachher niemand mehr auf deiner Seite landet und du hast wie nichts davon, eben, ich meine, das ist ein Herrenansatz, den du hast, irgendeine API, wo ich kann mein Zeug aufladen kann und da komme ich Geld dafür rüber. Gefragt, wenn du sagst, man kann es nicht aus eurem Modell auslesen, was trainiert ist, kannst du uns sagen, sind denn jetzt Schweizer Medien abgehasst worden? Also Blickartikel von Tobias sind jetzt in eurem Modell als Lern zu Trainingszwecken reingesogen worden.
Ja, ich habe das, sorry.
Ja, es geht noch
nicht. Ich habe das gar nicht können erklären, was wir genau alles gemacht haben, aber wir haben verschiedenste Best Efforts gemacht, um solchen Aspekt gerecht zu werden. Also wir haben das AI-Opt-out zum Beispiel respektiert. Wir haben per Januar 2025 haben wir von vielen Domains, also vor allem Domains, die noch online sind und die Domains, die am meisten genutzt wurden, wenn wir am meisten Daten haben, haben wir die Robots.txt-Files angeschaut. Das hast du ja vorher kurz erläutert. Und dort, die sind ja in der Regel werden die für Suchmaschinen genutzt, aber inzwischen gibt es auch so Bots, wo man ganz klar für AI-Training-Daten Sammeltätigkeiten identifiziert werden können. Da haben wir 13 von denen identifiziert. Und dann haben wir für jedes Dokument, unsere Trainingsdaten, egal von welchem Datum das ist, haben wir dann geschaut, vor dieser Domain, ist das jetzt entsprechend erlaubt oder disallowed? Also sind wir jetzt erlaubt, das Dokument zu nutzen? Und dadurch haben wir doch auch ein paar Trainingsdaten verloren. Etwa 10% englische Daten, etwa 5% nicht englische Daten. Das wird wahrscheinlich dann auch noch ein bisschen steigen in der nächsten Zeit. Aber wir haben dadurch praktisch kein Medienunternehmen drin. Also die haben ja alle quasi ein komplettes Opt-out, was so AI-Sachen angeht. Und entsprechend findet man da kein Blick, kein NZZ, kein Washington Post und kein New York Times. Und ich glaube auch nicht, dass es einen Unterschied macht, ehrlich gesagt. Wie wir in unserer Publikation gezeigt haben, man kann die eigentlich alle rausnehmen und das Modell verhält sich quasi gleich. Jetzt, man kann natürlich auch fragen, okay, wieso hat denn da ChatGPT irgendwie die Trainingsdaten ausgespuckt? Das ist halt auch unter anderem, weil wir nicht genau wissen, wie sie es trainiert haben, weil schlussendlich, wenn man auf der gleichen Daten mehr vielmal trainiert, wenn man die gleichen Dokumente, Modell hunderte Mal zuführt, dann kann es schon sein, dass das Modell das dann schlussendlich auswendig lernt. Wir wissen jetzt auch, dass das einen Einbuss hat in der Performance, wenn man das macht. Aber es kann sein, dass das halt in der ersten Version auf diesen Sprachmodellen als hochwertige Daten angesehen worden sind und dass man das dann einfach dort mit eingespeisen hat. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass die ihre Lektion gelernt haben, dass mit den neuesten Modellen nicht der Fall ist.
Wenn du hast gesagt, ihr habt wie einen Mechanismus eingebaut, dass eben nicht die Daten eins zu eins ausspucken kann. Wie funktioniert das genau? Oder was?
Es ist eigentlich relativ einfach. Grundsätzlich so ein generatives Modell, das muss jedes Wort voraussagen und das Wort beim Generieren wird das Modell, das wahrscheinlichste Wort, wieder eingespeisen. Wenn jetzt aber gewisse Wörter nicht gesagt werden, dann gibt es immer mehr Wörter im Kontext, die nicht gleich sind wie der memorisierte Text. Und dann divergiert es. Also dann ist dann ganz ein anderer Weg und generiert ganz einen anderen Text. Das passiert relativ schnell. Das ist eine empirische Observation, die man hat. Und die Konsequenz ist jetzt, dass man kann einfach einen gewissen Prozentteil der Wörter in den Trainingsdaten tut man einfach nicht fürs Training nutzen. Das heisst, zum Beispiel jedes 10., jedes 20. Wort oder so wird nicht genutzt fürs Training, also wird vom Modell nicht vorausgesagt. Und wenn man das macht, dann ist man nachher nicht mehr fähig, verbative Texte zu generieren, die substantive Länge haben. Also ganz kurze Texte von vielleicht 10, 50 Tokens oder so, das kann passieren. Wir haben jetzt vor allem Texte angeschaut, wo zum Beispiel 500 Tokens lang sind, also das ist schon ein bisschen substantiver. Und dann mit verschiedenen Prefixes, also verschiedene Längen an Kontext von 500 Tokens bis zu 4000 Tokens und dann geschaut, inwiefern ist das man dann jetzt fähig, den Text zu komplettieren, verbatim. Und da sehen wir, also 1 zu 1 gleich, und da sehen wir, dass das massiv weniger ist. Also Unter anderem sehen wir, je grösser das Modell ist, je mehr das repetiert worden ist, desto höher ist auch die Chance für die Memorisierung. Aber mit der Methode, dass man sagt, okay, wir trainieren auf dem nicht allzu oft, also vielleicht ein, zwei, drei Mal, höchstens. Also wir haben ja einen Deduplizierungsprozess, um das mehr oder weniger zu garantieren. Und dadurch, dass man halt gewisse Wörter aus dem Trainingsobjektiv rausnehmen, also nicht die dann zum Training zur Verfügung stellen, führt das dazu, dass das Modell nicht mehr fähig ist, das Verbatim wiederzugeben. Aber hoffentlich trotzdem halt gewisse Faktenwissen, gewisses Fachwissen und vor allem Sprachwissen aus diesen Daten rausnimmt.
Wow, immer noch, hey, wir könnten noch ewig weiter diskutieren. Herzlichen Dank, dass du da bist. Ich glaube, so interessant, wie es war, vielleicht bist du auch nicht das letzte Mal da gewesen, vielleicht werden wir wieder mal reden. Wir sind mega gespannt. Ich meine, eben in Zürich kommen nicht nur alle AI-Firmen auf Zürich, sondern es steht auch ein LLM. Wir sind sehr gespannt, das dann auszuprobieren. Wie immer es auch wird heissen, Ende September.
Wenn ihr Ideen habt, schreibt uns doch auf promptzero@blick.ch.
Genau,
wir werden uns dann weiterleiten.
Wir werden uns weiterleiten, ja. Genau. Herzlichen Dank.
Danke fürs Gespräch.
Ja, merci vielmals für die Einladung.
Das war Prompt Zero, euer AI-Podcast. Am Mikrofon der Thomas Benkö.
Und der Tobias Boson. Ciao zusammen.
Prompt Zero.